Es gibt sie in unzähligen Variationen und Schattierungen, die sogenannten romantischen Komödien. Ich bin sicher, ihr kennt ganz viele von denen, die Filme, auch Serien, auch Romane in Buchform, für die, die nicht so Fernsehen schauen oder Filme schauen. In diesen romantischen Komödien ist ja Geschichte im Grunde genommen eigentlich immer die gleiche. Man hat irgendwie einen Mann oder eine Frau, die auf der Suche ist nach der wahren Liebe. Also manchmal ist die Person nicht wirklich auf der Suche, aber sie purzelt dann so drüber. Und der Film ist dann meistens so, dass es ein Auf und Ab gibt von Chaos und von Gefühl und Erlebnis und hin und her und liebt er mich und liebt er mich nicht und Zeug und Sachen. Bis am Schluss vom Film endlich die grosse Auflösung kommt und sich die zwei Seelenverwandten finden, einander in die Arme fallen, die Musik so richtig extrem emotional wird, sie sich küssen und dann ist der Film fertig. Und das Ende impliziert ja für uns alle, von jetzt an werden die zwei immer nur noch ein glückliches Leben führen. Wir lachen darüber. Aber sind wir uns bewusst, dass diese Art von romantischen Geschichten, diese Art von romantischen Filmen, unser Denken im Westen über Beziehungen, Ehe, Sex und so weiter wahnsinnig geprägt hat. Das ist das Narrativ, die Geschichte, die in unserer westlichen Welt erzählt wird, wenn es darum geht, was Ehe oder was Beziehungen, was Liebesbeziehungen, was romantische Beziehungen sind. Und was aus dem herauskommt, ist ja, dass mittlerweile eigentlich unsere Gesellschaft rundherum uns sagt, dass wir eigentlich nichts, dass wir nur jemand sind, wenn wir gerade verliebt sind, wenn wir in einer romantischen Beziehung sind, wenn wir jemanden haben an unserer Seite. Und wenn man niemanden hat, dann gilt man eigentlich heutzutage, ist das schon fast so ein bisschen, man ist eigentlich wertlos. Ohne so eine romantische Liebesbeziehung, ohne das Verliebtsein, das Gefühl von den Schmetterlingen im Bauch und so weiter. Sind wir ehrlich, ich möchte das an dieser Stelle mal sagen, die Filme sind total unrealistisch und kitschig. Einfach wenn ihr das denkt, ja, oder das euch noch nie jemand gesagt hat. Weil sind wir ehrlich, alle von uns, die schon Beziehungen hatten oder in einer Beziehung sind, wissen, dass der Moment, wo man zusammenkommt mit dieser Person, ist ja dann nicht einfach für immer alles gut. Also, ich will niemandem zu nahe treten, gell, heute. Aber einfach in meiner Beziehung, in meiner Ehe ist es nicht so, dass von dem Moment an einfach alles nur noch gut war. Wir wissen alle, dass man an einer Beziehung arbeiten muss und dass man auch Herausforderungen und schwierige Zeiten auch überstehen und hinter sich bringen. Die Filme, die romantischen Komödien, ich finde sie persönlich eigentlich nur noch langweilig mittlerweile, darum ich schaue sie nur noch ganz selten oder wenn ich muss. Und doch ist interessant, sie zeigen nämlich, dass ganz tief drin wir alle Menschen, egal wie alt, egal aus welchem sozialen Hintergrund, egal aus welcher Religion, was auch immer, wir alle haben die ganz tiefe Sehnsucht in uns. Die Sehnsucht nach Liebe, die Sehnsucht nach einer romantischen Beziehung, die Sehnsucht nach einer Person, die uns liebt, wie wir sind. Und uns auch liebt, wenn sie weiss, wie wir auch Ecken und Kanten haben und so weiter. Diese Sehnsucht steckt in jedem von uns. Ich meinte, bei den Männern tut sich ein bisschen anders ausdrücken als bei den Frauen. Man sagt ja böserweise, die Männer halten die Romantik aus, damit sie Sex bekommen. Die Frauen halten den Sex aus, damit sie Romantik bekommen. Das stimmt natürlich überhaupt nicht. Egal, vielleicht hat es etwas. Aber die Sehnsucht, die dahinter steckt, ist die Sehnsucht nach dieser uneingeschränkten, bedingungslosen Liebe. Wir fangen heute eben eine neue, dreiteilige Predigtreihe an, mit dem Titel Ideal. Das Ideal der Ehe. Und ich habe den Untertitel gegeben, Ideal oder Auslaufmodell? Fragezeichen. Weil, sind wir ehrlich, in der heutigen Zeit arbeiten besonders auch gerade unsere Medien daran, zu zeigen, dass eigentlich das, die Idee von Mann und ein Mann und eine Frau, die das Leben lang in einer festen Beziehung sind, in einem Bund, dass diese Idee absolut hoffnungslos veraltet ist. Und dann hört man immer so von diesen neuen Modellen, oder? Offene Beziehungen. Polyamorie ist der neueste Ausdruck, oder? Wie wenn es das nicht schon lange gegeben hätte. Aber man verkauft es heute als wie die revolutionäre Idee. Und natürlich ist impliziert das, dass eben die Ehe etwas hoffnungslos veraltet ist. Ich bin überzeugt, wir sind überzeugt als Kirche da, dass die Ehe tatsächlich das Ideal ist, auch aus der Bibel heraus. Nur, es ist nicht das Ideal von der romantischen Komödie, das sentimental kitschige Ding, sondern die Bibel hat ein sehr realistisches und auch ehrliches Bild zu der Ehe. Es ist ein Ideal, aber es ist ein umkämpftes und ein ehrliches Ideal. Und über das werden wir ein bisschen reden in den nächsten drei Sündigen. Die Bibel macht nämlich immer und immer wieder etwas ganz, ganz deutlich. Es ist hart, es ist schwer, allein sein im Leben, keinen Partner zu haben. Das ist schwierig. Aber es kann auch schwierig sein, es kann auch hart sein, wenn man verheiratet ist, wenn man einen Partner hat. Und das ist das, was manchmal in unseren christlichen Kreisen eher so unter dem Deckel bleibt, oder? Ja, wenn dann jemand einen Partner gefunden hat, dann ist ja dann alles gut und für immer schön. Aber sind wir ehrlich, so ist es einfach nicht. Und über diese Themen werden wir ein bisschen reden in den nächsten Wochen. Und wir schauen uns heute die Geschichte an von einer sehr komplizierten Ehe. Ein Mann und zwei Frauen. Und der Titel von dieser Predigt oder das Thema lautet: Ehe ist nicht alles. Genau, es geht um drei Personen. Vielleicht kennen ihr die einen oder anderen, die drei. Es ist eine Geschichte aus dem ersten Buch Moses, das erste Buch der Bibel. Der Jakob, das ist der Mann, das ist Rahel und das ist Lea. Also es hat ein bisschen etwas, wie sie gezeichnet sind, hat ein bisschen etwas vom Äußeren, oder? Haben wir schon gehört in der Lesung. Ich habe es versucht, ein bisschen darzustellen. Wir fangen an mit dem Jakob. Der Jakob, das ist eigentlich der Blinde in dieser Geschichte. Ich meine es natürlich im übertreiten Sinn. Aber ihr werdet sehen, der hat schon, ja, ist ein bisschen blind vor Liebe. Der Jakob, der hat eine Vorgeschichte. Der kommt aus einer Familie, hat einen Zwillingsbruder gehabt, den Esau, und der Vater hat den Esau, den Zwillingsbruder, immer bevorzugt, hat ihn immer lieber gehabt. Und der Jakob, das war der Vernachlässigte von diesen beiden Brüdern. Und der Jakob ist so zu einem Betrüger, zu einem Lügner geworden im Leben. Der hat dauernd Sachen manipuliert, dass es so rauskommt, wie er es wollte. Er hat sich zum Beispiel das Erstgeburtsrecht erschlichen. Oder er hat sich auch den Segen von seinem Vater erschlichen, betrogen hat er. Und wo das rausgekommen ist, hat er müssen flüchten, hat müssen seine Familie verlassen, seine Heimat verlassen und hat müssen weit, weit wegreisen. Also in dem Moment, wo man hier Jakob begegnet, liegt sein Leben eigentlich in Trümmer. Und er hat seine Familie zurückgelassen. Was er aber mitgenommen hat, ist sein Rucksack an Geschichte, die er hat. Die Geschichte von Rivalität zwischen Brüdern, die Geschichte von Neid, die Geschichte von Eifersucht, die Geschichte von ungesunden Familienbeziehungen, die nimmt er alle mit in die Geschichte, die jetzt kommt. Und man könnte davon ausgehen, dass bei ihm im Leben hat ihm die Liebe von seinem Vater gefehlt, weil er eben immer der Zweite war und der andere bevorzugt war. Und das ist vielleicht ein bisschen ininterpretiert, aber ich gehe davon aus, wir können annehmen, dass der Jakob eine grosse innere Leere hatte, wo er da zu seinem Onkel kommt, verloren, das Leben in Brüch, und er hat wahrscheinlich eine grosse innere Leere gehabt. Und dann begegnet er eben der Rahel. Und es ist Liebe auf den ersten Blick, das kann man auch aus dem Text herauslesen. Von der Rahel heisst es, ich habe euch da den Vers 17 mitgebracht, Rahel aber war eine sehr schöne Frau. Im Hebräischen steht jetzt, sie hat sehr eine schöne Figur gehabt. Genau, den Rest kann man sich vorstellen. Jakob hatte sich in sie verliebt. Also Liebe auf den ersten Blick. Darum antwortet er, ich will 7 Jahre für dich arbeiten, wenn du mir Rahel gibst. Und wir merken schon da, der Jakob ist so verliebt in die Rahel, dass er ziemlich blind wird. das Angebot, das er hier macht, er sagt, ich arbeite 7 Jahre für die Rahel. Sagen Kommentatoren, ist auch für die Sepp-Zeit ein wahnsinnig hohes Angebot gewesen. Man hat nie so lange müssen arbeiten als Brutpreis für eine Frau. Das war völlig übertrieben gewesen. Aber der Jakob war so blind von der Liebe, dass er gedacht hat, ich mach das, das ist kein Problem. Und dann gibt es weitere so Hinweise, wo man merkt, der Jakob ist so sehnsüchtig nach dieser Rahel. Er ist so verliebt, dass er alles machen für sie. Es heißt dann im Vers 20, die 7 Jahre, die er für Rahel arbeiten musste, vergingen für Jakob wie im Flug. So groß war seine Liebe, oder? Wenn man verliebt ist, dann macht man verrückte Sachen. Wenn man verliebt ist, dann geht alles einfacher. Wenn man verliebt ist, dann schwebt man so durchs Leben. Hat meistens nicht so lange, oder? Aber das ist das Gefühl, das Jakob da hatte. Er ist 7 Jahre, die 7 Jahre sind vergangen wie im Flug. Und dann kommt der grosse Moment, Vers 21. Oder er ist so überzeugt, dass die Rahel ihn wird glücklich machen. Also er setzt da seine ganze Hoffnung in die eine Frau. Da ist ganz, ganz viel Liebe rum. Nachher heisst es im Vers 21, danach ging er zu Laban und sagt, die Zeit ist um, gib mir Rahel, meine Braut, ich will sie nun endlich heiraten und das Bett mit dir teilen. Und das ist im Hebräischen sehr explizite Sprache. Er sagt zum Vater von Rahel, ich will Sex haben mit Rahel. Das ist das, was er zu ihm sagt. Und ich habe mir so gedacht, als ich zu meinem zukünftigen Schwiegervater gegangen bin, damals, als ich für meine Frau gefragt habe, es war jetzt nicht so, dass ich zu ihm gesagt habe, du, ich will gerne deine Tochter heiraten, weil ich Sex will haben mit ihr. Also ich weiß nicht, wer von euch das so gefragt hat, der zukünftige Schwiegervater. Ich würde es nicht machen. Aber das ist, was der Jakob da sagt. Also da spüren wir, da ist ganz viel Energie rum. Sexuelle Energie, oder? Er will unbedingt mit dieser Rahel schlafen. Und er hat all seine Hoffnungen in den einen Moment hineingelegt. Er ist überzeugt, dass diese Ehe, und glaube ich auch insbesondere der Sex mit der Rahel, ihn wirklich endlich glücklich macht. Nach all diesen schwierigen Geschichten mit seiner Familie kommt jetzt der Moment, wo er so lange darauf gewartet hat. Und dann kommt die Hochzeit, sie feiern, damals in selber Kultur hat man eine Woche lang gefeiert miteinander. Und schon in der ersten Nacht hat man dann eben die Ehe vollzogen. Wahrscheinlich hat der Jakob einiges getrunken gehabt. Er ist dann ins Zelt gegangen, man muss sich vorstellen, es ist halt nicht so alles hell beleuchtet wie bei uns. Geht zu dieser Frau ins Bett, nimmt an, sie ist Rahel, schläft mit ihr. Und dann heisst es dort, und Elberfelder bringt, das ist jetzt eine andere Übersetzung, und dort heisst es 1. Mose 29, 25, und es geschah am Morgen, siehe, da war es Lea. Die Lea, das ist die unattraktivere, ältere Schwester von der Rahel. Und der Jakob, der das Leben lang andere betrogen hat, wird jetzt nach Strich und Faden übers Ohr gehauen. Er kommt nicht seine erhoffte Rahel über, sondern es ist Lea. Und da steckt aber noch etwas Tieferes drin. Die Lea wird da, und der Name ist nicht wichtig, es geht um Person. Die Frau wird zum Sinnbild für alle Enttäuschungen. Sie wird Sinnbild für die Enttäuschung, die Jakob da erlebt. Er hat all seine Hoffnung auf die Rahel gesetzt. Er hat all seine Hoffnung auf den Moment gesetzt. Und siehe, am Morgen war es Lea. Er hat gehofft, dass seine innersten Sehnsüchte, seine innersten Wünsche erfüllt werden. Und schau da, es war Lea und nicht Rahel. Und ich glaube, so ähnlich geht es auch in unserem Leben. Ein Kommentator hat über diese Szene schreibt er Folgendes, ich finde das ein gutes Zitat, er sagt, diese Szene illustriert die grundsätzliche und immer wiederkehrende Enttäuschung, welche die Menschheit verfolgt, seit wir aus Eden, also aus dem Paradies, vertrieben worden sind. Die immer wiederkehrende Enttäuschung, dass es am Morgen die Lea ist und nicht Rahel. Und schaut, egal auf was wir unsere Hoffnungen setzen im Leben, vielleicht setzen wir unsere Hoffnung darauf, dass wir jetzt endlich den Job haben, den wir unbedingt haben wollen. Vielleicht haben wir die Hoffnung, dass wir jetzt endlich die Frau, den Mann bekommen, den wir uns so danach gesehnt haben. Vielleicht setzen wir unsere Hoffnung darauf, dass wir endlich die Kinder bekommen, die wir uns so lange danach gesehnt haben. Irgendetwas, wo wir uns so danach gesehnt haben. Und wisst ihr was? Am Morgen ist es die Lea. Vielleicht nicht gerade am nächsten Tag, aber vielleicht ein gewisses Zeit später merken wir die Enttäuschung. Die Enttäuschung, dass das, was wir uns so sehr danach gesehnt haben, das, was wir so sehr darauf gehofft haben, uns innerlich nicht wirklich das gibt, was wir hätten wollen. Dass trotzdem die innere Sehnsucht, das nagende Gefühl, dass irgendetwas fehlt in unserem Leben, dass das nicht weggeht. Auch wenn wir die Frau, auch wenn wir die Kind, auch wenn wir den Job, auch wenn wir das Haus, auch wenn wir die Karriere oder was auch immer bekommen haben. Der Jakob, der Blinde, sieht bis am Schluss nicht, dass er da in etwas reinläuft, was ihn gar nicht wirklich glücklich macht. Und schau, ich glaube, da liegt auch ein wichtiger Grund, warum Ehen heutzutage sehr oft scheitern oder zerbrechen. Weil die Ehepartner, und ich glaube, in dem Fall ist es oft auch der Mann in einer Ehe, enttäuscht ist von dem, wie sich die Ehe entwickelt. Es ist eben am Morgen nachher die Lea und nicht Rahel. Und dann ist es vielleicht für uns Männer manchmal naheliegend zu sagen, okay, ich schaue mich wieder um. Vielleicht ist irgendwo da aussen gleich noch Rahel. Vielleicht ist irgendwo da aussen ein Job. Vielleicht ist irgendwo da aussen ein Hobby, wo ich mehr Anerkennung und mehr Erfüllung bekomme, als in dieser Ehe, in der ich jetzt drin bin. Weil wir Enttäuschung erleben. Das gilt, es kann auch bei Frauen passieren, aber bei Männern habe ich das Gefühl, dass das eine grosse Herausforderung sein. Und ich möchte dich fragen, kennst du die Art von Enttäuschungen aus deinen Beziehungen? Egal, ob du Single bist, egal, ob du verheiratet bist, egal, ob du verwitwet bist, egal, in welchem Stand du heute da bist, glaube ich, wir kennen alle die Enttäuschungen aus unserem Leben. Und ich hoffe und ich wünsche mir, dass wir eine Kirche sind, die über die Enttäuschungen reden können. Nicht unbedingt hier auf dieser grossen Bühne, aber dass wir in unseren Kleingruppen, in unseren Freundschaften, in unseren Gebetsgruppen über die Enttäuschungen reden können. Die Enttäuschungen, die wir erleben in unseren Beziehungen. Und dass wir die nicht einfach unter den Teppich kehren und sagen, ja, ich muss einfach so tun, wie wenn im christlichen Kuchen eh alles gut ist, wenn ich verheiratet bin. Sondern dass wir sagen, da ist auch eine Enttäuschung. Und dass wir über diese Sachen reden können. Weil ich glaube, das ist ganz tief drin, das erleben wir alle, die Enttäuschung vom nächsten Morgen. Das ist der Jakob. Die zweite Person in dieser Geschichte ist Rahel. Und als ich mich so mit dieser Geschichte beschäftigt habe, habe ich gedacht, ich finde, Rahel ist in dieser Geschichte eigentlich die tragische. Ich erkläre euch gerade, wie ich darauf komme. Rahel scheint eigentlich die zu sein, die die besten Voraussetzungen hat, um glücklich zu werden, oder? Sie ist hübsch, sie ist attraktiv, sie wird da umworben von einem Mann. Sie ist übrigens auch schlau, das sieht man in dieser Geschichte. Sie ist eine ganz schlaue Frau. Aber sie wird so in die Machtspiele hineingezogen. Die Machtspiele zwischen ihrem Vater und dem Jakob. Und man merkt dann, nachdem der Jakob mit der Lea verheiratet wird, sagt dann der Laban, okay, du kannst Rahel gleich haben, dann hast du einfach zwei Frauen, aber du kannst Rahel gleich haben und musst einfach nochmal 7 Jahre arbeiten für sie. Und interessant ist, der Jakob wehrt sich überhaupt nicht gegen das. Gewisse sagen, da hat er wie, merkt er wie, er muss selber jetzt ein Stück weit der Strafe zahlen für die nicht so schlauen Entscheidungen. Aber das ist ininterpretiert. Jedenfalls, er wehrt sich nicht. Er willigt ein und dann lesen wir Vers 30. Jakob schlief auch mit Rahel und er liebte sie mehr als Lea. Er blieb noch einmal 7 Jahre bei Laban. Und der Vers ist der Auftakt von einer ganzen Reihe von dramatischen Familiengeschichten, die dann innerhalb von dieser Dreiecksbeziehung da passiert. Weil da zwischen ihnen, da ist einfach purer Krieg, oder? Da gibt es Geschichten von Neid und Eifersucht und Rivalität und so weiter. Also wenn es euch interessiert, leset das mal 1. Mose, Kapitel 29, 30, 31. Genau. Und manchmal meinen ja die Leute, dass sie so sagen, ja, aber in der Bibel hat es doch auch Polygamie gegeben und so weiter. Also ist doch kein Problem, oder? Und die Bibel sagt ja gar nicht, dass das schlecht ist. Freunde, das hat man nur das Gefühl, wenn man die Geschichte oberflächlich liest. Wenn man wirklich die Geschichte liest, merkt man, es steht nicht, Polygamie ist etwas Schlechtes in der Bibel. Aber was steht, beziehungsweise die Bibel geschrieben haben, haben das so reingewoben, eine Kritik an dem, was da passiert, weil man merkt, es kommt nicht gut raus. Die Geschichte ist nicht für Polygamie, sondern es ist eine Kritik an der Polygamie. Und es ist übrigens auch noch Kritik an anderen Sachen. Ganz drei Sachen, die in dieser Geschichte vorkommen, da wo es so um viel Streit geht. Das eine ist, Sünde bringt immer neue Sünde hervor. Ich habe es gesagt, der Jakob bringt da seinen Rucksack von zerstörerischen Mustern aus seiner eigenen Familie in die neue Familie rein. Und zusammen mit der Rahel und der Lea tun sie das multiplizieren auf ihre Söhne. Sie haben dann 12 Söhne und sicher eine Tochter. Und es geht dann wie weiter. Die Sünde bringt neue Sünde hervor. Und was ich mit dem sagen ist, eine romantische Beziehung, eine Ehe, macht einfach nicht, dass dann die Sünde in unserem Leben einfach weg ist. Sondern zerstörerische Muster, Sünde, die wir in eine Beziehung reinbringen, wir selber, die sind nicht einfach weg, weil ich jetzt eine Ehefrau habe. Sondern die bleiben da und die tun sich oftmals eigentlich noch verstärken in so Beziehungen. Also wenn ich in eine Beziehung reingehe, aber ich habe ein Problem mit Sucht, ich habe ein Problem mit Sünde, ich habe ein Problem mit ungesunder Sexualität, mit Pornografie, mit was auch immer. Und ich gehe das für mich nicht an und denke einfach, ja, aber ich habe dann eine Ehefrau und dann ist doch alles gut. Freunde, das funktioniert nicht. Sünde bringt immer neue Sünde hervor. Wenn wir die Sachen nicht bearbeitet haben, bevor wir in eine Beziehung reingehen, dann wird das sich dort auch, wird das auch zum Ausdruck kommen. Oder dann müssen wir es innerhalb von unserer Beziehung dann bearbeiten. Und ich glaube, das ist ein Fehler, den Christen manchmal machen, dass sie denken, ja gut, mein Leben ist ein Durcheinander, aber jetzt habe ich ja meine Frau gefunden. Und jetzt kommt alles gut. Und das ist eine Kritik, die Geschichte, an dieser Sicht. Sünde bringt immer neue Sünde hervor. Etwas Zweites, die Geschichte ist auch eine Kritik an konservativen Werten, die zu einem Götz werden. Den Punkt habe ich von Tim Keller. Ich habe einiges in dieser Predigt von Tim Keller. Der ist einfach grossartig. In dieser Geschichte dreht sich ja alles um Ehe, Kind und Familie. Das sind ja konservative Werte. Und wir würden heute sagen, auch als Christen, ja, die Bibel unterstützt doch die konservativen Werte, wie Ehe, Familie und Kind haben. Ja, ja. Aber die Bibel kritisiert auch, wenn die Ehe das einzige grosse Ziel wird von unserem Leben, wenn das Kind haben das einzige grosse Ziel ist von unserem Leben, wenn eine romantische Beziehung das einzige grosse Ziel ist von unserem Leben, dann wird das zum eigentlichen Gott. Dann ist nicht mehr Jesus unser Gott. Sondern er muss alles dem Ziel dienen. Und dann wird das eigentlich zu unserem Gott. Und das ist eine Kritik an dem. Dass eine Ehe ist nicht unser Gott. Unsere Kinder können nicht unser Gott sein. Da werden wir daran zerbrechen. Wie die Geschichte ziemlich eindrücklich zeigt. Und ich glaube auch, die Geschichte ist eine Kritik am Ideal vom Verliebtsein. In der Bibel gibt es ganz wenig sogenannte Liebesheirat. Das ist eine von den wenigen Geschichten, wo sich ein Mann verliebt und dann wollen sie heiraten und es ist so wie in der heutigen romantischen Komödie. Sehr oft sind sie ja von der Verwandtschaft organisierte Ehen in der Bibel. Aber wisst ihr was? Jede eigentlich Liebesheirat oder Geschichte, wo sich der Mann verliebt und so weiter in der Bibel, kommt schlecht raus. Ich glaube, es ist eine feine Kritik. Also wir müssen jetzt nicht zurück dazu, dass wir anfangen, unsere Ehen organisieren. Wobei, wenn ihr meinen Rat hören wollt, zu einer Beziehung, wo ihr reingehen dürft, dürft ihr schon zu mir kommen. Oder fragt doch eure Eltern oder Freunde. Es geht nicht darum, das umzukehren, sondern was ich sagen will, ist, wir dürfen das Ideal vom Verliebtsein nicht zu fest so sehen wie der Jakob, sonst werden wir blind. Das Gefühl vom Verliebtsein kann trügerisch sein und blind machen. Jetzt, was macht Rahel im Chaos von diesen verschiedenen Familienbeziehung? Ich glaube, wenn man die Geschichte genau anschaut, dann ist Rahel eben tragisch, weil sie tut sich eigentlich charakterlich eher negativ entwickelt. Sie kommt dann eben kein Kind über, im Gegensatz zu der Lea, und dann macht sie ihrem Mann Vorwürfe. Jetzt müssen wir mal hören. Weil Rahel kinderlos blieb, wurde sie eifersüchtig auf ihre Schwester. Sie bestürmte Jakob mit Vorwürfen und sie sagt: Verschaff mir endlich Kinder, sonst will ich nicht länger leben. Also, wo Rahel kein Kind bekommt, bricht für sie auch eine Welt zusammen. Oder bricht für sie eine Welt zusammen. Für sie ist das Wichtigste eben trotzdem auch gewesen, dass sie Kind bekommt. Diese Vorstellung war das Höchste für sie. Wichtiger als alles andere. Und darum wird sie so verrückt, wo es dann nicht funktioniert. Und dann, einige Zeit später, ist ein riesen Durcheinander, die ganze Familie flüchtet dann vor dem Laban und dann heisst es folgendes: In der Zwischenzeit hatte Rahel die Götterfiguren unter ihrem Kamelsattel gestopft und sich draufgesetzt. Da sehen wir, wie schlau Rahel war. Sie sagt dann, ja, sie hat ihre Tage, sie können nicht aufstehen und so weiter. Und sie hat Götter gestohlen, Götterfiguren aus dem Haus von ihrem Vater. Man könnte aus dem schliessen, dass sie immer noch an diesen Götterfiguren gehangen ist. Sie hat offensichtlich den Gott von Jakob, den Gott von Abraham, hat sie nicht kennengelernt. Sondern sie hängt immer noch an ihren alten Götzen. Und in dem Moment, wo sie flüchten muss, wo sie Hilfe braucht, geht sie zu diesen Göttern, und um Hilfe zu suchen. Und sucht nicht den Gott von Jakob. Also das einfach als ein Hinweis. Und ich finde, das macht Rahel da zu einer sehr tragischen Figur in dieser Geschichte. Und für uns da vielleicht die Frage: Wo suchen wir denn die Hilfe? Wenn sie in unserem Leben eben nicht so funktioniert, wenn die Enttäuschung dann kommt am Morgen, wo suchen wir uns denn die Hilfe? Suchen wir sie gleich bei den alten Göttern? Oder suchen wir unsere Hilfe beim Gott von der Bibel, bei Jesus? Und dann haben wir am Schluss noch die Lea. Die Lea, das ist die Ungewollte in dieser Geschichte. Die Lea, die, von der heisst es eben, Lea hatte glanzlose Augen, Rahel war eine sehr schöne Frau. Und das Wort, das hier mit glanzlos übersetzt wird, ist ein bisschen ein schwieriges Wort. Da wird fast in jeder Bibelübersetzung ein bisschen anders übersetzt. Manchmal wird es mit matt übersetzt oder sanft oder ausdruckslos. Was klar ist, das heisst da nicht, dass Rahel nicht mehr gut, dass die Lea nicht mehr gut gesehen hat. Sonst würde es im Gegensatz heissen, Rahel hat dafür mega gut gesehen, hat keine Brille gebraucht, oder? Aber es ist natürlich im Gegensatz gemeint zu, Rahel war eine schöne Frau gewesen. Das heisst, Lea muss irgendwie nicht sehr attraktiv gewesen sein. Vielleicht hat sie geschillt, vielleicht ist sie sonst einfach nicht eine sehr hübsche, attraktive Frau gewesen. Was aber klar ist, ist, dass sie eigentlich ein Problem war für ihren Vater. Sie war die ältere Tochter, die hat man zuerst für heiraten in dieser Zeit. Für den Laban war sie ein Problem gewesen. Sie war die Ungewollte. Und wo dann da der Jakob kommt und so verliebt ist und so alles macht für Rahel, denkt er sich, schlauer Fuchs, wie ich bin, ich gebe ihr zuerst Lea. Ich gebe ihm zuerst Lea. Und stellt euch die arme Lea vor. Sie ist nicht nur ungewollt und ungeliebt von ihrem Vater, jetzt ist sie auch noch verheiratet mit einem Ehemann, den sie nicht will. Also das ist sozusagen so der Supergau. Und dann sehen wir auch sie, hofft zuerst, ihr Glück darin zu finden, dass sie den Jakob liebt und ihm ganz viel Nachkommen schenkt. Wir lesen das dort, oder so wie sie ihren Söhnen Namen gibt. Im Hebräischen haben Namen immer Bedeutung. Und das zeigt etwas von ihrer Sehnsucht auf. Schaut mal, wie sie ihre Söhne nennt. Der erste Sohn, das ist immer noch Kapitel 29, Vers 32. Lea nannte ihren ersten Sohn Ruben. Und Ruben heißt, seht, ein Sohn, denn sie sagte sich, der Herr hat mein Elend gesehen, jetzt wird mein Mann mich lieben, der Jakob, oder? Weil ich ihm einen Sohn geboren habe. Also sie hofft mit dem Ruben, dass sie endlich gesehen wird von ihrem Mann. Dann kommt der Simeon, der zweite Sohn. Dort hofft sie, Simeon bedeutet, dass sie sich geliebt, dass sie hofft, mit dem Simeon sich endlich geliebt zu fühlen von ihrem Mann. Und dann kommt noch der Levi, und der heisst Zuwendung, und dort hofft sie, dass sie Zuwendung überkommt von ihrem Mann. Und dann passiert ein sehr interessanter Switch bei den Namen. Der vierte Sohn, müssen wir mal schauen, was da passiert, ein Perspektivenwechsel. Schließlich wurde ihr vierter Sohn geboren, ich will den Herrn preisen. nicht mehr vom Jakob, sagte sie, und nannte ihn Juda, was Lobpreis heisst. Verstehen Sie, was da passiert? Ganz subtil, aber ganz wichtig. Jetzt dreht sich nicht mehr plötzlich alles um den Jakob. Sondern jetzt entdeckt sie Gott, sie entdeckt Jahwe als der, wo sie arbeitet und als der, wo sie in ihm die Erfüllung so findet, wo sie eigentlich so lange danach gesucht hat. Und da ist jetzt eben ganz wichtig, wie sie den Gott nennt. Wir haben gesehen bei der Rahel, die Rahel hat irgendwelche Götzen mitgenommen. Die Lea nennt den Gott Jahwe. Das kommt leider in unseren Übersetzungen nie so recht über, weil bei uns steht immer Herr in Grossbuchstaben. Aber immer dort, wo Herr in Grossbuchstaben steht, heisst eigentlich Jahwe. Und das ist der persönliche Name von Gott. Gott hat sich so im Abraham vorgestellt, als persönlicher Gott. Und als Gott, der rettet und erlöst. Und wenn jetzt Lea plötzlich anfängt, nicht von Elohim reden, also nicht von Gott, sondern von Jahwe, dann zeigt das, dass sie den Gott vom Jakob persönlich kennengelernt hat. Und gemerkt hat, dass bei ihm Erlösung und Rettung zu finden ist. Dass er der ist, wo sie anbeten will. Und darum nennt sie nachher ihren Sohn Juda, was so viel heisst eben wie Lobpreis. Und da sehen wir dann, und das ist faszinierend am Schluss in dieser Geschichte, dass Gott immer wieder schwache Menschen braucht, um mit ihnen zu arbeiten. Weil, wisst ihr, wer ein Nachkommen ist vom Juda? Das ist Jesus. Aus dieser Linie von der Lea über den Juda ist nachher Jesus gekommen. Lea setzt da ihre Hoffnung nicht mehr auf den Jakob und auf den Streit mit Rahel, sondern auf den Jahwe Gott, wo sie arbeitet, Juda, und aus dem Jesus nachher wird kommen. Gott sucht immer wieder die Enttäuschten, die Ungewollten, die Ungeliebten in unserer Welt. Und schau, wenn du heute da bist, und du hast mit dem ganzen Thema Ehe, Beziehungen, Sex, was auch immer, eine riesige Enttäuschung, ein riesiges Problem in deinem Leben, dann möchte ich dir einfach sagen, du bist ganz herzlich willkommen. Und es ist okay, dass du heute da bist. Und es ist okay, wenn du die Last oder die Enttäuschung oder die Verletzungen, das Ungewolltsein, wenn du das mitbringst. Und bring das zu Gott, weil er ist der, der dir die Erfüllung geben kann, wo du danach suchst. Durch die ungeliebte und ungewollte Lea wird der Juda geboren und später Jesus, der Retter, der Messias, Gott selber, der in die Welt hineinkommt. Ich will zum Schluss kommen. Ihr dürft mal auf die Bühne kommen von der Band. Was ich an dieser Geschichte sehr eindrücklich finde, ist eben, dass die Geschichte zeigt, dass Ehe nicht alles ist. Und schau, wenn du heute da bist und du bist Single, du bist verheiratet, du bist verlobt, du bist verwitwet, du bist befreundet, du bist verliebt, was auch immer, dann kann ich dir, euch allen, den gleichen Rat geben. Du wirst in keiner Ehe, so gut sie ist, und ich bin 15 Jahre verheiratet und meine Ehe ist, glaube ich, nicht so schlecht. Aber egal, ob so gut deine Ehe ist, so gut der Sex ist in deiner Ehe, so toll die Kinder sind, die du hast in deinem Leben, du wirst nie die Erfüllung und die Liebe finden, wo du dich zutiefst innen danach sehnst. Der Jesus, der durch die Lea und der Juda in die Welt hineingekommen ist, Gott selber, der Mensch wird, der Jesus, der am Kreuz gestorben ist, der Jesus, der verstanden ist, dass wir mit mir Leben haben und Vergebung, das ist die Liebe, die wir uns danach sehnen. Das ist die Liebe, die das tiefste innen uns wirklich erfüllen kann. Jesus hat einmal gesagt, niemand liebt mehr als einer, der sein Leben für die Freunde hingibt. Wenn wir nach Liebe suchen, wenn wir uns nach Liebe sehnen, wenn wir zu Jesus gehen. Es hat keinen so sehr geliebt wie Jesus. Weil er ist sogar gestorben, wo wir nicht seine Freunde waren. Und so eine Liebe werden wir nie finden. Nicht einmal in der besten romantischen Beziehung, die wir je werden auf dieser Welt. Und schaut, die Predigt ist mir auf dem Magen gelegen. Und die ganze Reihe liegt mir ehrlich gesagt ein bisschen auf dem Magen. Weil das so persönlich ist. Und weil jeder hier innen an einem anderen Punkt steht bei diesem Thema. Aber ich habe etwas aufs Herz bekommen und ich will uns Männer ansprechen. Schau, wenn du Enttäuschung erlebt hast in deiner Ehe, und ich bin ziemlich sicher, dass das jedem Mann hier innen angeht, dann will ich dich einladen. Lauf nicht davon. Gang dieser Enttäuschung nicht aus dem Weg. Sondern such in Jesus die Liebe, die du wirklich brauchst. Setz deine Hoffnung auf ihn und nicht auf deine Ehe und deine Kinder. Und vielleicht hast du die Entscheidung für den Jesus noch gar nie so getroffen. Vielleicht bist du erst seit Jahren in dieser Kirche. Vielleicht bist du seit Jahren verheiratet, aber du hast eigentlich noch nie entschieden, dass deine einzige Hoffnung im Leben Jesus ist. Ist vielleicht heute der Moment, wo du musst sagen, ich will alles auf den Jesus setzen. Alles auf seine Liebe. Ich will mich von ihm wirklich erfüllen lassen. Damit mein Herz heil wird. Und das habe ich zu euch gesagt, Mann. Und liebe Frauen, euch hätte ich auch etwas zu sagen. Wenn ihr spürt, dass auch ihr enttäuscht seid von eurer Ehe, dann geht auch ihr nicht weg. Lasst euch einen Mann nicht gehen. Konzentriert euch nicht nur einfach auf vielleicht eure Kinder oder auf einen Job oder was auch immer es auch noch sein könnte. Sondern setzt auch ihr eure Hoffnung auf den Jesus. Weil nur wenn wir alle, egal ob Single, verheiratet oder was auch immer, wenn wir alle unsere Hoffnung auf Jesus setzen, dann können wir die Erfüllung finden, die wir uns danach sehnen. Und ich habe überzogen, darum kann ich auch noch länger machen. Nächste Woche ist Gebetswoche da. Und vielleicht ist das ein Moment, wo wir uns Zeit nehmen können, wieder uns ganz neu auf Jesus auszurichten. Wir haben so eine Art Konferenz nächste Woche, weil da so viel läuft. Und ich habe es schon mal gesagt, vielleicht müssen wir uns Zeit nehmen für das. Vielleicht müssen wir auch mal etwas absagen, anders, dass wir da sein können. Für den Lobpreisabend, für die Gebetswoche. Weil wir es brauchen, dass wir Jesus zu unserem Fokus machen müssen. In unserer Ehe, in unserem Single-Sein, in unserem Verlobt-Sein, in unserem Verliebt-Sein. Und ich hoffe, ihr spürt, um was es geht. Es geht um ganz viel. Ich will noch beten. Jesus, und wir laden dich einfach ein, dass du jetzt in dem Moment kommst und zu uns redest. Und Jesus, wir sind so unterschiedlich da. Wir haben vielleicht eine wunderbare Ehe, die wir haben dürfen. Wir haben vielleicht tolle Kinder. Wir haben vielleicht aber auch viele Enttäuschungen. Wir haben vielleicht viele Verletzungen erlebt. Wir haben vielleicht das Gefühl, wir sind ungewollt, niemand will uns. Aber Jesus, du siehst jeden von uns. Du siehst jeden Einzelnen. Und nur du kannst uns die Liebe schenken, die wir uns so tief danach sehnen. Du hast am Kreuz gezeigt, dass du das Leben für uns gibst. Und dass du alles gibst für uns. Und so bitten wir dich, Jesus, dass du uns neu erfüllst mit dieser Liebe. Dass wir die Hoffnung auf dich setzen können. Und dass du unsere Beziehungen wiederherstellst und heilst. Dass du unsere Herzen wieder gesund machst. Jesus, das bitten wir in deinem Namen. Amen.